Hallo und herzlich willkommen wieder zur Märchenzeit. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute erzähle ich euch die Gründungsgeschichte der Stadt Halle an der Saale. Die Entstehung der Stadt Halle. Einstmals war dort, wo heute die Stadt Halle steht, eine Siedlung, die damals schon Halla hieß. Und dort lebten Salzsieder. Denen ging es ganz gut dort an diesem Ort. Und weil es ihnen dort gut ging, kam auch Karl der Große, der große Eroberer. Sie hörten also, dass er Halla erobern wollte. Und als er schon sehr nah ihrem Ort war, gingen sie ihm entgegen, fielen auf die Knie und ergaben sich ohne Kampf, sondern friedlich. Da sagte Karl der Große, weil ihr euch freiwillig unterwerft, dürft ihr euch etwas wünschen. Da sprachen die Salzsieder, wir wünschen uns, dass wir um unsere Häuser herum eine Mauer bauen dürfen. Karl sah sie verächtlich an und sagte, wovon wollt ihr das denn bezahlen? Wollt ihr etwa eure Lumpen verkaufen? Na ja, sagten sie, heute haben wir Holz und Wasser, morgen haben wir Gold und Silber. Karl der Große lachte nur und sagte, na ja, da möge euch Mond und Sterne dazu scheinen, und meinte es natürlich spöttisch. Die Salzsieder aber bauten tatsächlich fleißig Tag und Nacht an ihrer Mauer. Und oft genug schien ihnen der Mond und die Sterne dazu. In der Nacht, als sie die Mauer vollendeten, schien auch der Mond und die Sterne. Und sie beschlossen, dass dieses Zeichen überall an allen Stadttoren zu sehen sein sollte. Und so wählten sie sich den Mond und die Sterne als ihr Stadtwappen. Und sie schworen, dass dies für immer und ewig ihr Zeichen sein sollte. Ja, lang ist sie nicht, die Gründungssage der Hallenser. Halle kommt, so sagen die meisten, und es scheint auch mir logisch, eben vom Salz. Es gab natürliche Salzquellen dort, wo heute das Stadtgebiet von Halle ist. Diese Salzquellen und auch die ansässigen Menschen, also die Siedlung ist ganz, ganz alt. Sie wurde 806 das erste Mal erwähnt, aber wir wissen ja heute, dass eine Erwähnung, eine Urkunde noch lange nicht bedeutet, dass es dann erst die Stadt gab, sondern dass solche Orte schon viel, viel älter waren. Es ist auch äußerst naheliegend, dass Halle ein Handelsplatz für Salz war. Mindestens Leipzig ist ja ganz in der Nähe, stand es mit dem Handel ganz eng in Verbindung. Und wie ich euch ja schon das letzte Mal erzählt habe, war Salz sehr, sehr kostbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass Karl der Übergroße da sehr lüstern war, diesen Reichtum zu erobern. Denn wer Salzquellen hatte, der hatte Reichtum, der hatte Verbindungen, der hatte Macht. Karl der Große, über den wird ja zum Glück heute sehr kritisch schon gesprochen, also immer mehr. Er ist ja eine Figur, dem sehr viel zugeschrieben wird. genau, nämlich zu geschrieben. Ich habe so das Gefühl, als Geschichtenerzählerin, da wurde wirklich zu seiner Vita einfach alles hinzugeschrieben, was es an zivilisatorischen Techniken geben kann. Also er soll also eingeführt haben, dass jeder einen Garten hat, zum Beispiel, ja, alles Mögliche. Also ihr könnt da wirklich gerne auch mal schauen, was Karl da alles initiiert haben soll. Also wie so eine Leuchtfigur, der über allem steht, quasi ein Gott. Ja. Ich glaube, Karl war einfach nur der Ausdruck der Kulturvernichtung, nämlich aller Kultur, die vor ihm war. Ein Karolinger, der seine Machtposition in rücksichtslosester Weise ausgenutzt hat, mit dem Schwert niedergemäht hat, was seiner eigenen Machtpolitik im Wege stand. Und das immer schön Hand in Hand mit der christlichen Religion. Und ich sage das ganz deutlich, es gibt herzensgute Menschen, die an den christlichen Gott glauben. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, diese Menschen achtlos oder respektlos zu behandeln. Es geht um das Machtinstrument, was diese Religion eben lange war und auch noch ist. Wie alle Herrschenden hat sich Karl das zunutze gemacht, der große christliche Herrscher. Ja, Herrscher, er ist natürlich auch ein Vorzeige Patriarchats Mensch. Ja, er hat natürlich auch alles Weibliche niedergemacht und alles, was noch an die alte Göttin erinnerte. Und natürlich muss er einen Ort, der ganz offensichtlich der alten Göttin verbunden war, für sich einnehmen. Schön ist in der Geschichte seine Überheblichkeit, seine Herablassung, die da dargestellt wird. In dieser netten kleinen Sage wird er eigentlich so gezeigt, wie er höchstwahrscheinlich auch war. Sehr herablassend und hochmütig. Wollt ihr eure Lumpen verkaufen? Also ich glaube, dass die Hallenser damals schon nicht in Lumpen herumgelaufen sind. Aber wer zufrieden war in dieser Zeit und verbunden mit den natürlichen Rhythmen in einer natürlichen Dankbarkeit und Achtsamkeit der Natur und der Erde gegenüber, der braucht kein Reichtum anhäufen, der braucht keine Schätze, der braucht kein Gold und keine Edelsteine, weil alles da ist, was dieser Mensch braucht. Und jeder von euch, der ja viel Umgang mit der Natur hat und mit den natürlichen Rhythmen, der wird wissen, was ich meine, dass wenn man mit offenen Augen hinausgeht, man unglaublich beschenkt wird. Und das muss gar nicht Gold und Edelsteine sein, materielle Güter. Die kann man genießen, das ist schon schön, aber töten dafür, platt machen, brauchen wir eigentlich nicht. Karl ist einer, der heute in den Geschichtsbüchern eben leider dafür immer noch gefeiert wird. Die Sieger schrieben diese Art Geschichte. Und auch dieses Mal muss ich sagen, wie wunderbar, in welchen Zeiten wir leben. Denn heute, endlich, endlich, muss die Wahrheit ans Licht. Und Wahrheit ist immer das, was die Vielfalt des Seins ist. Es gibt nicht eine Wahrheit. Es gibt nur die Fülle von Wahrnehmung. Und das ist die Wahrheit. Zu akzeptieren und zu respektieren, dass viele Menschen viele Sichtweisen haben. Und dann kann man auch verstehen, dass auf einer großen Wiese es viele schöne Pflanzen gibt und alle in ihrer Harmonie und Gemeinschaft das Besondere sind und die Schönheit ausmachen. Und dennoch ist jeder eigen und hat ihren eigenen Charakter. Und das ist das Spiel des Lebens zwischen wir sind die und wir sind alle. Die Hallenser haben sich entschieden, und ich glaube, darum geht es tatsächlich in dieser wichtigen, wichtigen Geschichte, ein ganz, ganz wichtiges Symbol zu ihrem Stadtwappen zu machen. Und das Stadtwappen, das ist, ja, das ist eine Form von Magie. Es gibt auch Magie der Zeichen. Dafür bekannt ist zum Beispiel die Sigillenmagie, wo man magische Zeichen erschafft, die dann auch eine magische Kraft haben. Die Fortführung daraus sind die Runen und natürlich dann auch heute unsere Buchstaben, die eher dann ins Profane abgleiten. Aber Zeichen, Symbole können, wenn sie bewusst eingesetzt sind, magische Kraft haben. Dieses Wappen, das ist sehr besonders. Erstmal schon die Farbgebung weiß und rot. Rot, ja, das ist ganz klar die Muttergöttin, sage ich jetzt mal einfach dahin. Ihr wisst ja, alles, was ich sage, ist wie ein großes Buffet und jeder nimmt, was ihm gerade schmeckt. Und rot und weiß hat schon eine... ja, hat schon eine magische Kraft, die natürlich auch gerne benutzt und vereinnahmt wurde. Und dann ist da der sogenannte Mond. In der Geschichte wird es natürlich auch als Mond und Sterne verkauft. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Halbmond gesehen, der so am Himmel steht, nämlich wie eine Schale oder eine Gebärmutter. Und in dieser Gebärmutter ist ein Stern. Und dann ist noch mal ein größerer Stern darunter. Und wenn ihr das Bild mal auf euch wirken lasst, dann hat es etwas sehr, sehr Mütterliches und Fürsorgliches. Der kleine Stern ist geschützt und behütet. Mich hat es sofort an die Mondsichel Madonna erinnert. Die vielen Namen der Göttin sind ja dann in christlicher Zeit ummäntelt worden mit Maria. Maria vereinigt eigentlich alle Aspekte der alten Göttin in den vielen, vielen Facetten. Und so natürlich auch den europäischen Ausdruck der Göttin. Die Mondsichel Madonna steht also auf der sogenannten Mondsichel. Die Leute waren damals geschickt. Die haben ihr altes Wissen nicht einfach zerstören lassen, sondern versteckt. Und auch darüber habe ich euch schon erzählt, dieses sehr, sehr geschickte Verstecken von altem Wissen in, ja, neue Propaganda. Die Kelten waren da sehr schlau und sehr geschickt, wirklich sehr, sehr geschickt darin. Denn sie haben sehr frühzeitig erkannt, dass ein Kulturwechsel stattfindet und haben dann angefangen, ihre vielen Geschichten zu verpacken, zu ummänteln, neue Bilder zu finden. Und das macht ja auch den Reiz von Poesie aus, dass man für einen Inhalt, für eine Aussage verschiedene Wortbilder findet. Und so wurde also für die Gebärmutter, für die Schale, für den Gral ein neues Bild gefunden, nämlich die Mondsichel. Und da passen dann die Sterne dazu. Und die Sternengöttin, das ist auch ganz, ganz alte Mythologie. Viele alte Göttinnen wurden mit den Sternen in Verbindung gebracht. Und das überall, ob in Sumer, in Ägypten, natürlich auch in der europäischen Mythologie gab es immer Sternengöttinnen. Auch eine Sternengöttin wird wohl das alte vorhistorische Halle beschützt haben. Warum? Natürlich, weil es eine Salzquelle gab. Wie ich euch ja schon erzählt habe, war Salz auch in alten Zeiten selbstverständlich hoch geachtet und Salzvorkommen wurden gehütet. Sie waren kostbar, so kostbar, dass sie ja nahezu immer mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht wurden. Viele Salzwege, viele alte Salzvorkommen sind mit Verehrung oder mit heiligen Verehrungen in Verbindung gebracht worden. Also da wurden auch Tempel gebaut oder eben Naturheiligtümer errichtet, Steinsetzungen und so weiter. Also wer da ein bisschen achtsam ist, kann da viel finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im alten Halle da sicherlich einiges vorhanden ist, was selbstverständlich christlich überbaut wurde, denn Halle ist im Kernland Europas. Ja, das ist Deutschland, das ist im Herzen, Halle, ja, Mitteleuropa, die Quelle einer Kultur, einer großen, mächtigen Kultur. Natürlich wurde das vereinnahmt und überbaut, überbaut, überbaut. Deswegen ist es eben nicht so einfach, in die Kulturschichten zu schauen. Und natürlich wird zum Beispiel vom führenden Namensforschungsprofessor, der ansässig ist hier in Leipzig, der Zusammenhang des Namens Halle mit Salz bestritten. Ganz klar. Ich glaube, ich fühle das auch, dass Halle mit Salz zu tun hat. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon erzählt, dass Hall das alte keltische Wort für Salz ist. Ich bin da nicht die Erste, die darauf kommt. Das haben auch schon andere Leute gesagt. Und wenn nun mal die Gründung Halles sich auf Salz bezieht, kann das für mich eigentlich nur einen Ursprung haben. Es bedeutet aber für mich auch, dass die sogenannte keltische Kultur sehr wohl viel weiter nördlich noch sich ausgebreitet hat, als man heute offiziell wahrhaben möchte. Ich hatte für mich Halle abgespeichert als Industriestandort. Für mich war das sehr anrührend und schön zu erkennen, was diese Stadt für Wurzeln hat und wie kraftvoll das ist, wie dort also eine Energie ist des Hütens, Bewahrens, aber auch ein Bewusstsein der Kostbarkeit. Nicht umsonst ist dort eine sehr frühe Bruderschaft entstanden, nämlich die Haloren. Und damit meine ich nicht die Pralinen, sondern die Bruderschaft der Salzsieder. Die waren ein Völkchen für sich, hatten ihre ganz eigenen Regeln, natürlich, wie das in alten Zeiten so war. Eben nicht nur die Baumeister, sondern auch die Salzsieder. Und sie lebten wohl auch sehr zurückgezogen und abgeschlossen von den anderen. Das sagt ja einiges über die Kostbarkeit des Wissens, das sie hüteten. Ja, Halle ist heute vielleicht ein Ort, der, wenn man über Deutschland spricht, gar nicht mehr so im Blick ist, so wie viele Orte. Und man spricht eben gerne offiziell eher von den negativen Seiten. Ich glaube, da gibt es noch jede Menge für uns zu entdecken. Ich wünsche euch viel, viel Freude dabei und viel Inspiration. Und macht euch mal auf die Suche. Vielleicht gibt es sogar Hinweise auf Salzvorkommen da, wo ihr lebt. Wer weiß, vielleicht gründet sich der Ort, in dem ihr lebt, ja auch auf ein uraltes Salzvorkommen. Viel Freude dabei und schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, mit euch durch die Märchenzeit zu fliegen und zu reisen. Beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas von einer Göttin, die ich auch mit Salz in Zusammenhang bringe. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer, macht es euch gut.